Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute brauchen Bau- und Immobilienstrategen auch Steuerungssysteme, die ihr Unternehmen und ihre Projekte fit für die ESG und die EU-Taxonomie-Anforderungen der Zukunft machen. Ressourcenschonendes Bauen und die grüne Transformation des Bestands sind keine Selbstläufer, sondern wollen als wichtiger Teil des Wirkens in der Immobilienbranche auch aktiv gestaltet sein. Um diese Thematik anschaulich mit einem Experten zu vertiefen, habe ich mich hier und heute direkt persönlich im Limo-Podcast-Studio in Freiburg mit Peter Bachmann verabredet. Peter ist Gründungsgesellschafter des Startups Circular Skills. Das Unternehmen bietet nachhaltige und zirkuläre Produkt-, Immobilien- und Energiekonzepte. Es entwickelt praxisnahe Lösungen für die Bau- und Immobilienwirtschaft, die sowohl wirtschaftlich sinnvoll, na klar, anschlussfähig an die EU-Taxonomie, das muss sein, aber auch rechtssicher sind. Peters über 30-jährige Expertise liegt in den Bereichen strategische Beratung, Energiekonzepte, Treibhausgasbilanzierung, Kommunikation und Circularity-Bewertung.
Grundsätzlich ist erstmal, wenn die Leute das EU-Taxonomien-Lieferkettengesetz hören, hast du eine unglaublich negative Reaktion. Also, oh, was ist das? Und, oh, das nervt. Die RKW, die haben dann auch gezählt, wie viele Leute da waren. Es waren so 120 Leute da bei dem Vortrag, wo danach dann auch so die Resonanz gewesen ist. Ach so, das ist ja auch eine Chance für uns. Und das klingt ja schlüssig, sich mit Materialgesundheit, mit Biodiversität, mit sozialer Fairness, mit Schließen von Kreisläufen, mit Carbon Footprint, mit diesen Sachen auch zu beschäftigen. Und das sind halt nun mal zentrale Kriterien der EU-Taxonomie.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin im Hauptberuf Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Abos für selbiges, das darf ich sagen, in dieser Funktion, finden Sie übrigens im Haufe-Shop. Und für weitere interessante Infos lohnt sich immer auch ein Blick in die Limo-Shownotes. Hallo, lieber Peter. Herzlich willkommen in unserem Limo-Podcast-Studio hier bei der Haufe Group.
Hallo Jörg, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, super, dass du es geschafft hast. Von den Bergen runter. Du lebst ja im Schwarzwald, aber in Stadtnähe. Ist das dein Kompromiss, so als Unternehmer?
Es ist einfach traumhaft, so dicht dran zu sein und trotzdem die inspirierende Ruhe des Schwarzwalds dann zu genießen. Das ist für mich einfach die perfekte Mischung.
Ist es nicht zu weit immer?
Es sind 20 Minuten mit dem E-Bike.
Alles klar.
Also, was soll ich sagen? Das ist genau die richtige Entfernung.
Das hört sich gut an. Was sich nicht so gut anhört, ist, es ist was faul im Staate Deutschland. Seit Corona und insbesondere seit 2 Jahren lahmt die Wirtschaft hier ungewohnterweise sehr. Ein Gradmesser für Zustand der Wirtschaft und ihre Aussichten sind ja große Branchenmessen. Und du, Peter, warst kürzlich auf der Industriemesse Bau, konnte leider nicht hin, in München. Was sind denn deine Eindrücke von dort? Was war am prägendsten?
Also das, was mich überrascht hat, also positiv überrascht hat, es war echt stark besucht. Es war echt voll. Das, was sofort auffällt, ist, es fehlen zentrale große Akteure aus Deutschland und aus Europa, also auf Seiten der Hersteller.
Wer fehlt dir da?
Entschuldigung. Naja, Saint-Gobain ist nicht da, Velux ist nicht da, Knauf ist nicht da.
Okay.
Also, und noch viele weitere, wo ich gewohnt war, dass die auf der Messe Bau sind. Mhm. Und da, wo die waren, vielleicht ist das für eine Bau sogar ganz gut, stehen jetzt, die früher so am Rand standen, fernöstliche, also sehr viele Chinesen, die stehen jetzt in der Mitte von der Halle mit großen Messeständen, haben überall Schwarz, Rot, Gold und Bier und Brezeln. Und das hat mich schon echt beeindruckt und überrascht. Aha. Führt natürlich zu einer gewissen Diversifizierung, also für die Messe vielleicht sogar gut. Und die Stimmung, wenn man mit Geschäftsführern, mit Vertriebsleitern spricht, war auch überraschend gut, was die Nachfrage betrifft. Mhm. Ja, also insofern anders, aber Gott sei Dank positiv.
Anders, aber positiv. Gab es denn, also ich meine, was waren so deine Takeaways von dort? Also kann sich Nachhaltigkeit weiter in, sagen wir mal, jetzt mit dem Fokus Bau in die Branche hineinbewegen? Wird das jetzt eine etablierte Sache oder ging es wieder um andere Sachen? Ging es nur um Kosten, Materialverfügbarkeit, Fachkräftemangel?
Nee, ich denke, es ist, für mich ist das ja immer so, Oktober die Expo Real gucken, was da so passiert und dann mal gucken, was passiert denn da so auf der Bau. Es ist auf der Bau auch angekommen, auch anders als auf der Expo Real, aber es ist angekommen. Es ist eigentlich auf fast jedem Messestand sichtbar. Und ich habe mit einem CEO gesprochen, die machen um die 30 Milliarden, glaube ich, und der sagte, für uns ist das mein Job als CEO, sehe ich darin, das Unternehmen langfristig aufzustellen und Klimawandel, Migrationsdruck, Biodiversität etc., Kreislauf, also Ressourcen, Kreislaufverfügbarkeit sind für Europa ein zentrales Thema, und wo er gesagt hat, das ist für uns ganz ein strategisches Thema, und es gibt große Hersteller, schauen wir in die Gipsindustrie, mit dem Rückfahren der Kohleverstromung, wo kommen denen ihre Ressourcen in Zukunft her? Das heißt, die müssen die Kreisläufe schließen, die müssen Wege finden, weil die Alternative wäre ansonsten, den Gips aus China, aus den Kohlekraftwerken zu holen. Und das klingt ja jetzt nicht so ganz taxonomiekonform.
Ja, ich meine, da sind wir beim nächsten Thema, EU-Taxonomie. Cradle to Cradle ist auch dort ein Ansatz, der gefordert und gefördert wird. Du hast ja selber auf der Bau einen Vortrag gehalten zum Thema EU-Taxonomie. Wie war da die Resonanz? Gab es so konstruktiven Zuspruch oder können alle das Thema schon nicht mehr hören?
Also grundsätzlich ist erstmal, wenn die Leute das EU-Taxonomie, ein Lieferkettengesetz hören, hast du eine unglaublich negative Reaktion. Okay. Also, oh, was ist das? Und oh, das nervt. Und aber wenn du dann ein bisschen, und das war ein tolles Erlebnis für mein, also die RKW, die haben dann auch gezählt, wie viele Leute da waren. Es waren so 120 Leute da bei dem Vortrag, wo danach dann auch so die Resonanz gewesen ist. Ach so, das ist ja auch eine Chance für uns. Und das klingt ja schlüssig, sich mit Materialgesundheit, mit Biodiversität, mit sozialer Fairness, mit Schließen von Kreisläufen, mit Carbon Footprint, mit diesen Sachen auch zu beschäftigen. Und das sind halt nun mal zentrale Kriterien der EU-Taxonomie. Weil wer will denn ein gutes, gesundes Produkt, wenn das von Kindern ohne Anschluss an eine sanitäre Einrichtung produziert wurde? Und insofern ist dieser Blick darauf sinnvoll. Aber das, was halt aus Brüssel gekommen ist, ich habe mich mit den 700 Seiten auseinandergesetzt, es ist halt unglaublich europäische Beamtensprache, die macht halt keinen Spaß. Aber wenn man es den Leuten in einer einfachen Sprache erklärt, dann merkt man, dass relativ schnell ein Umdenken stattfindet.
Da bist du dann als Übersetzer sozusagen, als Dolmetscher gefordert, ja, um diese 700 Seiten greifbar zu machen für den Markt. Die EU-Taxonomie, die will ja nicht mehr und aber auch nicht weniger als unsere Lebensgrundlagen für die Zukunft sichern. Ja. Was muss man denn in diesem Bezug der Zeit beachten als Immobilienunternehmen? So ein Taxonomie-Scan ist ja wohl leichter gesagt als getan.
Also was uns ja ganz wichtig ist, und wir bauen das ja live und in Farbe in laufenden Projekten inzwischen, wo uns ganz wichtig auch der Anschluss an die Praxis ist, weil wenn ich das für ein Wohnungsbauunternehmen oder für einen Lebensmittelmarkt, dann sagen die Oberbauleiter, ja, wie kriege ich das jetzt in die bauliche Praxis? Und da ist es dann halt ganz wichtig zu schauen, dass die Produkte angeschaut werden, ob sie, das machen wir zum Beispiel in einem Scan, wie anschlussfähig sind sie an die EU-Taxonomie. Und dann gegenüber großen Investoren wird dann geschaut, wie viel Taxonomie, also wie hoch ist der Prozentsatz an taxonomiekonformen Produkten im Projekt. Und es ist ja, wir sind alle sehr kompetitiv, aber die EU-Taxonomie ist ja, und auch die Green Claim Directive, es geht ja gar nicht darum, dass ich ganz oben sofort auf dem Treppchen stehe, sondern dass ich zuerst mal transparent mache und dann meinen Transformationspfad zeige. Und das finde ich total sympathisch auch an allem, was da momentan aus Brüssel kommt, dass es darum geht, erstmal transparent zu werden, besser zu werden. Und das, was mich dann halt auch noch treibt, das in eine Sprache zu übersetzen, die ein CEO versteht, der sich sehr freut, wenn man es in eine einfache Sprache übersetzt, aber genauso gut der Handwerker.
Also vom CEO bis zum Handwerker die Marktteilnehmer erreichen. Das ist schon mal eine Sache. Und welche Strategie bietest du denen dann an? Also je nach Klassifizierungskriterium dieser EU-Taxonomie ist das ja total unterschiedlich. Wie kommt man da zeitnah zum Ergebnis? Was muss der CEO steuern und was muss der Handwerker vielleicht eher ausführen?
Also das, was wir machen, ist tatsächlich sowas wie ein Pre-Scan, wo wir einfach mal die Produkte, die in das Gebäude mit dem Architekturbüro, das kann ein Auftraggeber sein, genauso kann das ein Wohnungsbauunternehmen sein, das kann aber auch ein Hotelneubau sein, aber es kann auch einfach ein Hersteller sein, der einfach mal wissen will, wo stehen unsere Produkte? Und da haben wir tatsächlich Übersetzungsarbeit. Das Wort hast du eben benutzt, das finde ich gut. Und wir haben da Übersetzungsarbeit gemacht und diese EU-Taxonomie-Kriterien zu einem sehr, sehr, sehr bezahlbaren Preis sichtbar zu machen. Und dann, wenn ich sehe, wo ist auch noch Handlungsbedarf, das ist dann wie ein Management-Cockpit, dann zu schauen, wo muss ich besser werden? Muss ich vielleicht doch noch ein bisschen CO2 extern mir bestätigen lassen? Mache ich eine EcoVadis-Zertifizierung um soziale Fairness? Mache ich eine EMAS-Zertifizierung? Der ganz große Wurf ist natürlich Cradle to Cradle. Das ist schon toll.
Ja.
Aber es ist halt einfach wahnsinnig teuer und es ist wahnsinnig komplex. Und da muss man sich halt fragen, brauche ich immer den großen Wurf? Und vor allen Dingen, was ich halt auch sehe, es müssen auch kleine Unternehmen, kleine mittelständische Hersteller müssen auch einen Zugang haben, um zu wissen, wo stehen unsere Produkte, wie können wir sie optimieren, um sie dann halt auch erfolgreich im Markt zu platzieren.
So. Ja, ich meine, Cradle to Cradle geht ja auch zumeist gar nicht, weil das meiste steht ja schon. Ja, es ist ja, geht vielleicht beim Neubau Cradle to Cradle. Wie lässt sich denn, was ihr da scannt und ermittelt und in Handlungsbedarfe formuliert, wie lässt sich das konkret umsetzen? Gibt es eine Hitliste von Maßnahmen, wo man anfangen soll? Und habt ihr da so irgendwie, was weiß ich, die Big Five?
Naja, es ist tatsächlich dann so, dass wir, wenn ich jetzt über eine Immobilie spreche, dann fließt das alles in den Gebäuderessourcenpass ein. Und in dem, den wir auch in der engen Abstimmung mit zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, da machen wir auch immer wieder den Schulterblick gemeinsam. Und da wird natürlich angefangen bei den besonders relevanten Materialien. Wir blenden die Materialien erstmal aus, die unter 2 Massenprozent sind. Und es sei denn, das Produkt könnte den Menschen krank machen, also zum Beispiel eine Bauchemie, auch wenn die weniger als 2 Massenprozent in dem Innenraum ausmacht, dann muss man sie sich trotzdem anschauen. Und dann arbeitet man sich von oben nach unten und kriegt dann auch relativ schnell einen Überblick. Und was halt ganz wichtig ist dabei, ist neben der Betrachtung der Produkte, wie wird das ausgeschrieben, wie kann ich das ausschreiben, rechtssicher, wie kann ich das gegenüber dem Investor, Finanzierer dokumentieren, aber dann halt auch, wie sieht die Fügetechnik aus, wie werden die Produkte auf der Baustelle am Schluss gefügt, sind die Produkte verfügbar, wenn der Azubi losgeschickt wird und hol mal Silikon, wie löse ich dann auch so diese kleinen Fragen auf der schmutzigen Baustelle?
Okay, die kleinen Fragen auf der schmutzigen Baustelle. Ich meine, du hast jetzt das Wort Gebäuderessourcenpass benutzt. Ist das schon etwas, was standardisiert ist? Das würde mich mal interessieren. Kann irgendeiner, wenn sich jetzt zwei Leute bei zwei unterschiedlichen Firmen sagen, hey, ich brauche einen Gebäuderessourcenpass, kriegen sie doch zwei unterschiedliche Sachen, oder?
Das ist, es tut sich ziemlich viel und ich glaube, es lohnt sich dahin zu gucken, wo die großen Akteure sind, wie zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Da findet schon eine starke Harmonisierung statt. Mhm. Das macht auch Sinn. Jetzt wäre es toll, wenn auch noch das Bundesbauministerium ein bisschen mehr sich mit einbringen würde. Mhm. Das ist tatsächlich ein bisschen für mich schon fast absurd mitzubekommen, dass das Bundesbauministerium so sein eigenes Süppchen kocht und die DGNB, die ja inzwischen riesig aufgestellt ist, macht da echt viel. Und ich fände es toll, wenn sich diese Akteure einfach gemeinsam mit an den Tisch setzen. Und ich beobachte das und ich sag gar nicht, jedes Gebäude muss DGNB gemacht werden, aber dass wir miteinander sprechen und dass wir harmonisieren, das ist mir sehr sympathisch an dieser Arbeit, was die DGNB da macht. Und so machen wir das auch mit den Werkzeugen, die wir entwickeln, dass wir unsere Werkzeuge sind nicht nur für DGNB zertifizierte Gebäude da, das kann genauso BNB sein, das kann aber auch LEED sein, das kann auch alles mögliche andere sein. Aber eine Harmonisierung und miteinander reden, das finde ich extrem zielführend.
Okay, die Empfehlung kommt dann vielleicht im nächsten Bundesbauministerium an. Mal gucken, ob da jetzt sich so viel noch gerade tut, das glaube ich eher nicht. Aber egal. Okay, also ich merke, also ihr fangt ja ganz unten beim Material an, ja. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Produkte. Teilprodukte, aus denen ein Gebäude besteht und so weiter. Gib doch mal den Limo-Hörerinnen und Hörer irgendwie so eine Hausnummer. Was kostet es, etwas im nachhaltigen Sinne zu bewerten?
Naja, also wenn wir so einen Scan machen für ein Produkt, dann liegt dieser Scan, nagel mich jetzt bitte nicht auf 50 Euro fest, so um die 800 Euro.
800?
800.
Es hört sich günstig an.
Ja, das muss es ja auch sein, weil wir brauchen ja viele Produkte. Und auch das Projekt, was wir jetzt mit dem Seehotel Wiesler machen, in Public-Private Partnership, eine Kita, das muss ja knallharten wirtschaftlichen Kriterien folgen. Und wenn wir da mit fünfstelligen Summen um die Ecke kommen, das schlägt ja alles am Schluss im Preis vom Produkt nieder. Und insofern, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, ist es uns gelungen, das sehr valide, aber sehr schnell und einfach einen guten und validen Überblick zu bekommen, was die Qualität ist. Und wenn das dann, je nachdem, ob das ein Hotelneubau ist, eine Kita ist, ein Wohnbauprojekt, dann sind das 70, 80 Produkte. Und in der Regel sind es tatsächlich die Baustoffhersteller, die dann auch diese Kosten übernehmen. Das heißt, diese Kosten landen bis jetzt bei den Projekten, die wir begleiten, gar nicht bei dem Investor, sondern der Hersteller sagt, ah ja, komm, dann mache ich das. Das kann ich ja auch fürs nächste Projekt als Eintrittskarte benutzen.
Okay, dann verstehe ich das wieder. Wenn das 70 bis 80 Produkte sind, mal 800, das ist ja jetzt auch nicht ganz wenig. Ja?
Genau.
Also von daher, alles klar, weil ich stellte mir das Ganze vor als ein Riesenberatungsprojekt, was viel Manpower auch und Ressourcen verschlingt, die eben auch bezahlt werden müssen. Ist das bei euch nicht so?
Doch, das ist auch so. Je nachdem, wie viel der baut, nehmen wir den, der baut. Was braucht er von uns? Wenn der eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung hat, dann ist es sogar so, dass wir die Nachhaltigkeitsabteilung enablen, um dann selbst diesen Scan durchzuführen. Weil dieses Herrschaftswissen, das nervt mich immer relativ schnell. Das heißt, also das hängt sehr stark davon ab, wie ist der baut, aufgestellt. Zunehmend Unternehmen sind da gut aufgestellt. Und dann machen wir am Anfang eine gewisse Schulung. Dann zeigen wir denen, wie das geht. Mhm. Und können die das sogar selbst machen. Was halt zunehmend gefragt wird, ist, dass es dann auch Wirtschaftsprüfer ready ist. Und da entstehen natürlich dann nochmal zusätzliche Kosten für den Hersteller oder auch für den GU, wenn er das Projekt an einen sehr großen Investor verkaufen will. Weil da kann es dann sein, dass am Schluss ein Bericht gewünscht ist, der durch eine Third Party, das kann dann zum Beispiel ein TÜV sein, verifiziert und zertifiziert wird, dass der Wirtschaftsprüfer dann bei der Abschlussprüfung das dann auch wirklich sieht, dass das alles stimmt und seinen Stempel unten drunter machen kann.
Und das Ganze gibt es dann in Produktform zu kaufen bei euch? oder als Beratungsleistung oder etwas, was dann der Einkäufer, wie gesagt, du sagst, ihr wollt die Leute enablen, sich dann selber im eigenen Hause nochmal neu erfinden muss? Oder wie ist das gedacht?
Nein, niemand was selbst, das darf ja nicht sein, weil ansonsten kriegen wir es am Schluss nicht verifiziert. Das heißt, jeder muss zum selben Ergebnis kommen, ansonsten ist es ein schlechter Prozess. Grundsätzlich ist es so, dass wir am Anfang im Rahmen eines Strategieworkshops schauen, was ist denn die Zielsetzung? Was muss am Schluss das Projekt leisten? Muss es überhaupt zertifiziert werden, das Projekt? Oder wie muss es zertifiziert sein? Wer fordert das? Was will der Shareholder möglicherweise? Und dann wird geschaut, dann wird es runtergebrochen. Und was mich jetzt total freut, auch im sozialen Wohnungsbau Projekte zu begleiten, wo wir es hinbekommen, ganz, ganz, ganz niedrig die Kosten erstmal zu machen. Und auch da finde ich es einfach klasse, wenn man sich halt auf den Weg macht. So wie eben gesagt, es geht gar nicht darum, dass man dass man sofort auf dem Siegertreppchen stehen muss. Es geht darum, dass man anfängt, dass man sich auf die Reise begibt, dass man sich traut, dass man ehrliche, transparent macht und nicht irgendein Greenwashing und dann lernt und von Projekt zu Projekt besser wird.
Okay, ich habe letztens die These gehört, dass so ein bisschen Greenwashing gar nicht so schlecht sei, weil auch das schon wieder Rückwirkungen aufs Mindset hätte. Was hältst du davon?
Also ich habe eine schlechte Meinung über Greenwashing, weil mich nervt, dass inzwischen auf allen möglichen Sachen draufstehen, die mich täuschen wollen. Und insofern freue ich mich, wenn wir jetzt mal ein bisschen valide werden und dass wir messbar werden. Aber wie gesagt, ganz klar unter dem Aspekt der Bezahlbarkeit, es muss am Schluss bezahlbar sein. Ansonsten ist die Nachhaltigkeit und dieser Transformationspfad, ansonsten werden wir es erst machen, wenn es ganz schlimm wird. Und das fände ich echt schade.
Es gibt ja den Spruch von Karl Valentin, hoffentlich wird es mal nicht so schlimm, wie es schon ist. ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist schon relativ heftig und wir merken ja überall die Auswirkungen. Die Frage ist halt, was die Gesellschaft bereit ist, an Kosten dafür zu übernehmen. Da wollte ich dich noch fragen, du bist ja jetzt stark mit den Unternehmen, die das alles umsetzen müssen, in Kontakt. Wie empfinden die diese EU-Taxonomie jetzt mal grundsätzlich? Ist das eher eine Behinderung für das Wirtschaften oder ist das der geniale Start für neue zukünftige Geschäftsmodelle?
Tatsächlich ein sowohl als auch. Am Anfang ist es oft, man interpretiert es als Behinderung, aber ich darf momentan Zeuge sein, wie ganz neue Geschäftsmodelle entstehen, wie auf einmal Lebensmittelmärkte gebaut und geplant werden, die gar nicht mehr, also wo beim Bau schon der Rückbau und die Ressourcenverfügbarkeit geplant wird und wo diese Werkstoffe und diese Ressourcen über die nächsten 12 Jahre auch wertvoller werden, weil das ist ja einfach so, Ressourcen werden laufend teurer. Und insofern ist es, glaube ich, für uns in Europa, neben dem Schutz der Umwelt, was ich wichtig finde, aber es ist für uns Ressourcenverfügbarkeit und Ressourcen in geschlossene Kreisläufe zu führen, ist für uns, für unser Wirtschaften überlebensnotwendig.
Und das sehen auch die Unternehmer so. Die sagen nicht jetzt, ach komm, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, das machen meine Nachfolger.
Nee, das sehen, also es gibt einen Unterschied, was ich häufig erlebe. Ich habe mal, die Kunden, mit denen wir es zu tun haben, sind zu 80% Familienunternehmen. Das sind milliardenschwere Unternehmen dabei. Ein Familienunternehmen denkt in Dekaden. Jemand, der schauen muss, was für eine Auswirkung hat das morgen auf den Aktienkurs, was ich heute mache, der denkt und handelt anders. Der tut sich manchmal schwer. Aber ich habe dieser am Eingang zitierte CEO, das ist ein börsennotiertes Schweizer Unternehmen, der sagt, das ist doch mein Job als CEO, die Entwicklungen zu sehen, die einfach da sind und das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen.
Ist so ein antizipierendes Moment, das verstehe ich, ist ja auch aller Ehren wert, wenn CEOs auch von börsennotierten Unternehmen das einbeziehen. Jetzt befinden wir uns in so einer komischen Zwischenphase, sagen wir zwischen zwei Wahlen. US-Wahlen haben schon stattgefunden. Trump ist jetzt an der Regierung, macht allerlei Zeugs, tritt aus dem Pariser Klimaabkommen aus. In einem Jahr wird das dann gültig werden. Vor der deutschen Bundestagswahl, gibt es zurzeit Störungen durch den Trump-Faktor auf dem Markt?
Es wird viel darüber diskutiert. Ich habe gerade zu meiner Frau gesagt, ich glaube, es gibt kein Wort, was momentan häufiger auf der Welt ausgesprochen wird als Trump, ist zumindest mein Gefühl. Aber das Mittelmeer nimmt keine Rücksicht darauf. Für das Mittelmeer, das wird wärmer. Und die Valencias dieser Welt werden einfach mehr werden. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie viel Valencia braucht Homo sapiens, dass auch solche Köpfe wie ein Trump oder auch andere, die ich jetzt mal nicht nenne, begreifen, dass der Klimawandel in vollem Gange ist und ich denke, dass irgendwann die Meinung kippen wird und dann wird der Wähler den Leuten dann schon sagen, jetzt kümmert euch endlich um das, was ihr tun müsst. Und wenn ich mit Politikern spreche, stelle ich oft fest, ich habe das Gefühl, die haben das Lieferkettensetz gar nicht verstanden. Die haben EU-Taxonomie gar nicht verstanden. Ich glaube auch, sie haben es nie gelesen. Und die reden halt irgendwie für die Tagesschau. Irgendwas. Und wenn sie sich mal ehrlich damit auseinandersetzen würden, dann würden sie die Chancen und die Sinnhaftigkeit relativ schnell erkennen.
Na, das ist ja ein schöner Appell noch an diejenigen, die uns zukünftig, weil bald sind ja auch Wahlen, vertreten werden im politischen Bereich. Zum Ende des Podcasts, halbe Stunde ist schon gleich rum, möchte ich gerne noch eine Personality-Frage stellen, die alle kriegen, die hier drin sind. Wir geben dir, Peter, eine Limo aus. Mit wem möchtest du diese gerne trinken und warum?
Okay, da freue ich mich drauf. Da würde ein lang gehegter Wunsch von mir in Erfüllung gehen. Ich würde gerne mit Al Gore diese Limo trinken, weil ich wahnsinnig gerne verstehen würde von jemandem, der so dicht dran gewesen ist. Wie konnte es passieren, dass mit so wenig Aufhebens in unserer Vorbilddemokratie weltweit derjenige, der eigentlich der Wahlgewinner gewesen ist, im Abseits verschwinden. Und also insofern Al Gore, mit dem würde ich gerne mal eine Limo trinken.
Herrlich. Der ist ja sogar ab und zu unterwegs, auch hier in Europa, der ist noch sehr rege und so weiter. Also ganz im Abseits ist er nicht. Ja, schauen wir mal, das wäre ja was. Also wenn du musst ihn dir selber organisieren. Ach und dann, so. Ich habe seine Telefonnummer nicht. Dann sag uns Bescheid, ich komme gerne dazu und spiele auch Mäuschen. Ja, Peter, danke vielmals für deine geteilten Einsichten. Auf Wiederhören.
Ja, ich danke dir auch, war schön hier zu sein.
Das war Limo. Der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Peter Bachmann. Peter ist quasi ein ganz früher Protagonist der Nachhaltigkeit in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Er hat Sustainability zu seinem Beruf gemacht. Besonders spannend fand ich in Bezug auf diese Thematik im Immobilienbereich heute persönlich, dass nochmal bestätigt wurde, dass EU-Taxonomie und Lieferkettengesetz wirklich nicht gut ankommt. Wenn das die Leute hören, dann runzeln die erstmal mit der Stirn. Aber wenn sie dann verstehen, quasi das aus der Beamtensprache übersetzt bekommen, dass dann doch Handlungswille entsteht. Und es hilft einfach nichts. Jedes Unternehmen muss jetzt schauen, wie es anschlussfähig wird an die EU-Taxonomie, muss einen Transformationspfad finden. Ein neues Wort habe ich gelernt, Massenprozent. Das können wir vielleicht im Nachgang nochmal genauer besprechen, was das eigentlich meint. Aber ich finde das sehr interessant und habe auch mitgenommen, dass an einer Ecke anzufangen mit Produktbewertung, dass das gar nicht so teuer sein muss und dass es eben darum geht, sich auf den Weg zu machen und dass man sogar noch vielleicht Früchte ernten kann, die man jetzt sieht, indem man sich auf den Weg macht und dabei neue Geschäftsmodelle findet. Limo gibt's auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast überhaupt, wann immer Sie uns hören wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik. entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch natürlich und insbesondere in Bezug auf Ihre eigenen Unternehmungen in Richtung EU-Taxonomie. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.